Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkünde. Amen. Ich lade euch ein, mit mir aufzuschlagen im Matthäusevangelium, ganz am Ende, Matthäus 28. Ostern ist noch nicht so lange her. Prediger sagen dann gerne, wir kommen von Ostern her. Das ist so eine Phrase, aber es stimmt trotzdem. Wir sind in dieser Zeit, die vom Osterfest geprägt ist. Und da wollen wir gerne noch ein bisschen weiter feiern. Ich lese das Kapitel 28 mit einer Unterbrechung, also die Verse 1 bis 10 und dann ab Vers 16 bis zum Schluss. Matthäus 28. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird von vor euch hingehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Vers 16. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Amen. Wir haben das Vorrecht, so empfinde ich das, zumindest in unseren Breiten auf der Nordhalbkugel, dass das Osterfest einhergeht mit dem Frühling. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich wollte sagen, der Frühling ist da. Im Moment fühlt es sich ja so ein bisschen durchmischt an in diesem April. Ich habe schon irgendwie Artikel jetzt wieder gelesen, ob man jetzt die Winterreifen wieder drauf machen soll oder so. Weiß nicht, in manchen Teilen von Deutschland sieht es anscheinend noch eisiger aus. Mir geht es auf jeden Fall so, ich genieße das, wenn alles explodiert, wenn die Blumen rauskommen, mein ungepflegte Rasenfläche ist eine Naturwiese, das ist sehr schön und sieht wirklich schön aus und die Jungs freuen sich, dass ich sie nicht zum Rasenmähen scheuche. Aber wir haben ein Empfinden in uns, dass wir uns nach Schönheit sehnen. Ob das eine Blumenwiese ist, ob das eine meisterhafte Musik ist, die du hörst und dir kommen die Tränen, ob das Bilder sind von Naturgewalten, Wasserfällen, Sonnenuntergängen, die wir genießen. Ich habe vor ein paar Jahren deiner ein Bild geschenkt, was wir bei uns im Wohnzimmer hängen. Das kann man vielleicht sehen, das ist Isle of Skye, the Old Man of Stor. Da waren wir leider noch nicht, wir waren in der Nähe. Aber das ist so eine Landschaft, da kann ich drin versinken. Es einfach so herrlich ist. Und ich glaube, dass das in jedem von uns angelegt ist, dass da eine Sehnsucht ist nach Schönheit. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen davon, was Schönheit ist, was wir als schön empfinden. Da wird es ja Unterschiede geben. Ja, der eine findet die Musik meisterhaft und der andere findet sie kitschig oder so. Aber jeder hat so eine Sehnsucht nach Schönheit. Und das steckt in uns drin. Und das ist ja irgendwo irrational. Da geht es nicht um Nützlichkeit. Irgendwann haben die ersten Vorfahren von uns eine Steinaxt mit einem Muster verziert. Und die Forscher versuchen dann rauszufinden, ob das die Axt dadurch aerodynamischer wird oder so. Aber merken irgendwann, nein, das dient keinem Nützlichkeitsaspekt. Sondern es ist einfach, die fanden es einfach schön, dass da eine Zickzacklinie um den Griff geht oder so. Wir sind dazu geschaffen, behaupte ich, Schönheit wahrzunehmen und Schönheit zu genießen. Und mit anderen Worten, wir sind dazu geschaffen, anzubeten. Gott hat uns geschaffen, ihn, den Schöpfer, anzubeten. Wenn wir seine Schöpfung genießen, wenn wir Kreativität auch von Menschen genießen, weist es immer zurück auf den Schöpfer, der unendlich kreativ ist, der selber unendliche Kreativität, unendliche Freude an seiner Schöpfung hat, behaupte ich. Also du kannst Korallen dir angucken, die über Jahrtausende kein Mensch gesehen hat, oder irgendwelche Tiefseefische, gut, die sind manchmal auch ein bisschen spooky, aber ja, Elemente in der Schöpfung sind wunderschön. Also die Bilder, die dieses Webb-Teleskop gezeigt hat, sagt, wow, was für Bilder. Die hat eben bis vor ein paar Jahren noch nie ein Mensch gesehen. Aber ich glaube, der Schöpfer freut sich dran, dass er es so schön geschaffen hat. Und es weist letztlich immer zurück auf ihn, dass wir ihn ehren, dass wir ihn bewundern, dass wir ihn anbeten. Und der Psalmbeter sagt das im Psalm 16, du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Wir können genießen. Das ist jetzt nicht hier der Ruf zum Gehorsam in diesem Vers. Der kommt dann auch, ja, das gehört dazu. Aber das ist der Ruf zum Genießen. Weil Gott so wundervoll ist. Und da hinein kommt die große Tragödie der Menschheit. Und nicht nur der Menschheit global, sondern immer wieder bei mir und ich glaube auch bei dir, dass wir eine Tendenz haben und so ein natürliches Gefälle, nicht die Fülle in Gott zu suchen, sondern unsere Zeit, auch unser Geld, unsere Energie darin zu setzen, unseren Hunger mit anderen Dingen zu stillen. Nicht in dem Sinn, dass ich die Schöpfung genieße und darüber den Schöpfer preise, sondern dass ich mich an Dinge dieser Welt hänge. Jeremia drückt das so aus, Jeremia 2,13, mein Volk tut eine doppelte Sünde. Nämlich, mich, die lebendige Quelle, verlassen sie. Und sie machen sich Zisternen, die rissig sind und kein Wasser geben können. Also, denkst du, eigentlich bescheuert, aber so sind wir. So bin ich auf jeden Fall. Der amerikanische Pastor John Piper hat es mal so ausgedrückt. Gott hat uns in eine Berghütte versetzt, wenn du Berge magst, ja, sonst ja, musst du es dir übertragen. Berghütte mit einem Panoramablick auf den Himalaya. Also sowas hier. Weiß ich, Adelphio, wäre das was? Ja, der nickt. Du sitzt in dieser Hütte mit so Panoramafenstern auf diesen Ausblick. Und was machen wir? Wir lassen die Rollos runter, machen die Fensterläden zu und gucken uns alte Dias von unserem irgendeinem Ausflug in den Harz an. Ja, ist auch schön da. Ist mit Borkenkäfer und so nicht mehr ganz so schön, aber versteht ihr das Bild? Du hast so was Herrliches vor der Nase und du suchst dir irgendwas Drittbestes. Und das ist alles, kann ganz schön sein. Und das, was wir uns suchen, versteht mich nicht falsch, also ich sage, wir suchen uns andere Quellen, das müssen nicht böse Dinge sein, das müssen nicht in sich sündige Dinge sein. Aber es sind Dinge, die weit unter dem bleiben, was Gott uns eigentlich zeigen will. Also du guckst dir da diese Dias an oder so und du könntest die Rollos hochziehen, die Fensterläden aufstoßen und die Himalaya-Herrlichkeit des auferstandenen Christus erkennen und ihn genießen und von ihm begeistert sein. Und ich sage dazu, wir brauchen das manchmal, dass wir neu Feuer fangen, dass wir neu diese Begeisterung, dass sie uns neu ergreift oder natürlich auch zum ersten Mal, wenn du ihn noch gar nicht kennst. Aber manchmal, wenn du schon lange mit ihm unterwegs bist, hast du dich auch dran gewöhnt. So wie wenn du in einer sehr schönen Umgebung bist. Unsere Kirchenleitung war hier jetzt die letzte Woche, Christoph und Sabine. Und wir sind hier ein bisschen durch die Stadt gelaufen und Christoph guckte sich in Marburg um, guckte zum Schloss hoch und das Pfarrwerkhaus da und ich sagte, ah ja, stimmt, ne? Kennt ihr das, ja? Du bist so da drin und kennst es ja alles und staunst gar nicht mehr. Und das ist immer wieder neu die Einladung. Mit anderen Worten, wenn das so ist, dass wir wahre Erfüllung darin finden, dass wir seine Schönheit genießen. Das ist das, was die Bibel anbeten nennt. Nicht nur Lieder singen über, sondern ich schaue dich an und sage, du bist so gut. Und daraus fließen dann Lieder und so weiter. Ja, versteht ihr? Aber wenn das so ist, dann heißt das auch, wenn mein Leben sich leer anfühlt, wenn ich das gar nicht richtig genießen kann, wenn mich nichts begeistern kann, kein Sinn und kein Ziel, dann, ich will niemand zu nahe treten, aber dann hat das damit zu tun, dass du den auferstandenen Christus noch nicht so erkannt hast, wie er wirklich ist. In seiner Größe, in seiner Schönheit. Oder wie gesagt, du hast es vergessen, du hast dich dran gewöhnt. Oder du hast ein Bild von ihm, was zu klein ist. Oder zu unnahbar. Ja, der ist bestimmt gut, aber ich komme nicht an ihn ran. Und dann kommt da dieses Geschenk der Gnade ins Spiel. Oder, ja, du hast ihn noch gar nicht kennengelernt. Deshalb die Einladung, dass wir ans Fenster gehen, ans Fenster von Gottes Wort und Christus anschauen. Und ich glaube, wenn wir den auferstandenen Christus vor Augen haben, so wie er ist, in seiner Herrlichkeit, in seiner Schönheit, dann wird unser Hunger, dann wird unser Appetit nach Schönheit und nach Größe gestillt. Und dann schenkt er uns ein Leben, das erfüllt ist und voller Anbetung. Und dann kannst du auch die Schöpfung genießen, dann kannst du auch die Musik genießen, dann kannst du auch menschliches Miteinander genießen und immer wieder reflektiert das auf den wunderbaren Schöpfer. Und er bekommt noch mehr Ehre dadurch. Matthäus 28 haben wir eben gehört. Da öffnet sich uns ein Fenster auf den Auferstandenen. Und er zeigt uns seine Macht und seine Liebe und seine Zielstrebigkeit. Ja, wir sehen, er ist nicht nur ganz nett, sondern er hat die Macht, Dinge auszurichten. Und diese Macht, deshalb ist es gute Nachricht, die setzt er nicht gegen uns ein. Er manipuliert nicht, sondern er ist voller Liebe. Und mit seiner Macht und mit seiner Liebe verbindet er ein bestimmtes Ziel, eine besondere Zielstrebigkeit. Er weiß, wo er mit uns und mit dieser Welt hin will. Und das Ganze kann uns helfen, den Auferstandenen anzubeten. Wir haben jetzt zwei Begegnungen von Jesus mit seinen Freunden, einmal mit den Frauen Also am Anfang ist ja diese Engelbegegnung am Grab und dann Vers 9, auf dem Weg, da begegnete ihn Jesus und sprach, seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Und dann sind da die Jünger in Galiläa auf dem Berg. Als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Wie begegnen wir, wenn wir dem Auferstandenen begegnen? Wie reagieren wir, wenn wir dem Auferstandenen begegnen? Die Reaktion, die hier beschrieben wird, ist Anbetung. Also Luther hat hier vielen vor ihm nieder. Das ist wörtlich, ja, proskyneo, sich niederwerfen. Und das ist ein Ausdruck von Anbetung. Bei den Frauen und dann bei den Männern etwas später. Deshalb titel ich das Ganze, den Auferstandenen anbeten. Als Jesus ganz am Anfang in die Wüste geführt wird, vom Teufel versucht wird, da heißt es, da sagt der Teufel, ja, das will ich dir alles geben, wenn du dich vor mir niederwirfst. Und damit sagt er, wenn du mich anbetest. Matthäus 4. Und Jesus weist es ganz klar zurück, er sagt, nur Gott gehört die Anbetung. Also das ist deutlich, wovon hier die Rede ist. Hier ist nicht einfach irgendeine Verbeugung, weil man höflich ist, sondern hier geht es darum, Gott zu ehren. Aber Jesus in Matthäus 28 empfängt selber Anbetung von seinen Freunden. Ja, wir haben Situationen, Johannes Offenbarung zum Beispiel, wo Johannes vor dem Engel niederfällt, weil er so überwältigt ist von Gottes Herrlichkeit. Und der Engel sagt, Mensch, steh auf. Ich bin auch nur ein Diener. Aber Jesus sagt, ja, ist richtig. Das ist die richtige Haltung, dass du mich anbetest. Wir sehen das in Johannes 20, wo Jesus dann der zweiten Runde den Jüngern begegnet und Thomas auch dabei ist. Viele kennen die Geschichte. Er hat gesagt, ja, wenn ich den nicht anfassen kann und so weiter. Und als Jesus dann da ist, ist gar nicht mehr die Rede davon, dass Thomas noch anfassen will, sondern er ruft aus, und das ist sozusagen ein Zielpunkt im Johannesevangelium, mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagt nicht, jetzt übertreib mal nicht, sondern er sagt, selig bist du. Oder, ja, du glaubst, weil du gesehen hast, aber selig sind die, die das Gleiche glauben wie du, auch wenn sie mich nicht sehen. Also er nimmt die Anbetung an. Er ermutigt die Anbetung. Und deswegen feiern wir ihn. Weil hier der Sohn Gottes ist. Der Sohn Gottes. Nicht ein Sohn. Ja, im Alten Testament bezeichnet Gott Israel als seinen Sohn. Mein Sohn holte ich aus Ägypten. Wobei das auch schon irgendwie so ein Echo hat von Jesus dann für später. Auch nicht so, wie wir alle Söhne und Töchter sind in Gottes Familie. Die ihn annahmen, den gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Sondern Jesus ist Gott selbst, Gott der Sohn. Nicht nur Mensch, kein Engel, kein Geschöpf, sondern Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn wir hatten das apostolische Glaubensbekenntnis, heute an Ostern haben wir das nizänische Glaubensbekenntnis gesprochen. Da heißt es, Gott von Gott, Licht vom Licht. Das ist Christus, Gott von wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Und das kommt direkt aus Kolosser 1. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Er ist vor allem, es besteht alles in ihm, sagt Paulus. Das ist Christus. Das ist Gott, der Sohn. Das ist Gott. Und deshalb kann er auch am Ende hier sagen, in Matthäus 28, tauft sie, Achtung, auf den Namen, den einen Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nicht auf den Namen von Gott und von Maria und von Apostel Petrus oder so, sondern es passt nicht zusammen, sondern der eine Name, das ist der eine der drei eine Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Jesus ist auferstanden Und er ist Gott. Und er ist es wert, angebetet zu werden. Wofür beten wir ihn an? Für die Macht des Auferstandenen. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wie manche behaupten, dann wäre er einfach nur ein weiterer Märtyrer für die gute Sache gewesen. Gab es viele. Aber Jesus lebt. Der Tod konnte ihn nicht halten. Und damit ist er offenbart als Herr über alles. Was sagt er über sich selber? Vers 18, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum, alles andere, alle Aufträge fließen daraus, dass er alle Macht hat. Er ist Herr. Jesus ist Herr über alle politischen Mächte, über alle geistlichen Mächte, über die ganze Schöpfung, über Sonnenaufgänge und Schneeschmelze, über Erdbeben, über Sandstürme, über alles menschliche Treiben, über alle Naturgesetze, die die Physik beschreibt. Er ist Herr über unser Leben. Er ist Herr über unser Sterben. Und dann wird es plötzlich praktisch. Da guckst du nicht mehr auf Berge, sondern da ist dein eigenes Leben im Fokus. Bin ich bereit, Jesus anzuerkennen als höchste Autorität für mein Leben? Nicht nur für das Universum irgendwie global, sondern für mich persönlich. Dann heißt das auch, er ist Herr über meine Überzeugungen und über meine Vorlieben, über meinen beruflichen Ehrgeiz, über meine Beziehungen, über meine Sexualität, über mein Geld, über meine Familie, über meine Gesundheit, über meine Vorstellung davon, wie Gemeinde aussehen soll. Er ist der Herr, er ist Gott. Und wenn ich ihm nicht erlaube, in diese Bereiche reinzureden, dann ist das nicht nur unklug, weil ich gute Wegweisung ablehne, so wäre eigentlich besser, auf ihn zu hören, sondern ist es sogar Verrat. Ich rebelliere gegen den Herrn der ganzen Welt, meinen Herrn. Sage, ich habe dich geschaffen und jetzt will ich dir sagen, wozu ich dich geschaffen habe. Und dann sage ich, ich will das aber gar nicht hören. Ich überlege mir selber was. Das ist nicht sein Plan für mich. Und wenn ich ihn ignoriere, den Ursprung und Ziel der ganzen Schöpfung, werde ich wieder dazu übergehen, die Dinge dieser Welt anzubeten. Denn ich habe es am Anfang gesagt, wir sind geschaffen, dazu anzubeten. Und das Geheimnis ist, wenn du dich umschaust, jeder Mensch betet an. Nicht jeder betet den Schöpfer an. Wenn der Schöpfer rausgestrichen ist aus deinem Leben, dann suchst du dir was anderes, woran du dich hängst, was Mittelpunkt und höchste Autorität in deinem Leben ist. Vielleicht du selbst, vielleicht andere Menschen, vielleicht eine Ideologie. Er ist der Mächtige, er ist der Herr. Er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt. Kommt ein Engel des Herrn, Erdbeben, der Stein ist weggerollt. Und dieser Engel des Herrn ist nicht so ein niedliches Engelchen. Ja, merkt ihr, wisst ihr, eine Sache, die immer kommt, ich glaube, ich habe es nicht nachgeprüft, aber aus dem Gedächtnis, überall, wo Engel auftauchen in der Bibel, sagen die eigentlich das Gleiche. Nämlich was? Fürchtet euch nicht. Kennt ihr diese Barockengelchen? Gibt es auch so auf Postkarten. Also ich fände es auch scary, wenn so einer angeflogen käme irgendwie, aber da würdest du eher sagen, oh, vielleicht würde der eher sagen, ey, nicht anfassen oder so, nicht streicheln. Aber wenn der Engel des Herrn kommt, dann sagt er, fürchtet euch nicht. Weil es erstmal zum Fürchten ist und weil er aber als Bote des gnädigen, liebenden Gottes kommt. Es gibt dann, Offenbarung spricht davon, dass der Engel des Herrn zum Gericht kommt. Da sagt er dann möglicherweise nicht, fürchte dich nicht. Als Jesus verhaftet wird und seine Jünger ihn verteidigen wollen, sagt er, zu Petrus, ne, steck dein Schwert weg, meinst du nicht, dass ich den Vater bitten kann? Und er wird mir 12 Legionen Engel schicken. 12 Legionen, das sind 12 mal 6000 Engel unter Waffen, stelle ich mir vor. Also nicht so kleine Schwirrer oder so, ne? Jesus ist der Herr und was mit ihm geschieht, das erschüttert buchstäblich die Erde. Und er gebietet über Heerscharen von Engeln. Das ist unser Herr. Er ist mächtig. Er ist Herr. Und er fragt dich, ob er heute dein Herr sein darf. Er wünscht sich deine Antwort. Aber es geht hier weiter. Denn ich habe schon davon gesprochen, das zweite ist die Liebe des Auferstandenen. Wenn wir nur der Macht Jesu begegnen würden, müssten wir vergehen. Jesaja im Thronraum Jahwes ruft aus, weh mir, ich vergehe. So ähnlich haben wir es in der Offenbarung. Aber wir sehen auch seine Liebe und wir sehen sie in dieser ganz menschlichen Zuwendung, wie er mit den Frauen spricht. Wie der Engel schon mit den Frauen spricht. Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus sucht, er ist nicht hier. Guckt da, wo er gelegen hat und jetzt geht und so weiter. Ganz liebevoll. Und der Engel schickt die Frauen und sie laufen mit Furcht und großer Freude. Kennst du sowas? So ein Mix von Emotionen. Und dann begegnet ihnen Jesus. Und du kannst überlegen, warum begegnet ihnen Jesus eigentlich auf dem Weg? Er sagt ihnen nichts, was sie nicht schon wussten. Er sagt ja im Prinzip nochmal das Gleiche wie der Engel vorher. Also er gibt keine neue Information. Sie brauchen keine Korrektur. Sie waren total im Willen Gottes. Sie waren genau auf dem Weg, in dem Auftrag unterwegs, den der Engel ihnen gegeben hatte. Also da muss nicht Jesus kommen, halt, Moment mal, ihr lauft in die falsche Richtung oder so. Jesus begegnet ihnen, weil er ihnen mit seiner Liebe und mit seiner Güte begegnen will. Das ist der einzige Grund. Da war große Verunsicherung nach der Kreuzigung. Die Frage, was war das jetzt alles? Und was war das mit uns? Ja, wir haben große Dinge geschworen und das war alles nicht so weit her damit. Unter dem Kreuz waren dann nicht mehr viele übrig von den Nachfolgern. Und da war die Frage im Raum, was, selbst wenn Jesus nochmal wieder aufersteht, will der mit uns überhaupt noch was anfangen? Wie wird er auf uns reagieren? Und Jesus wiederholt das, was der Engel gesagt hat. Fürchtet euch nicht. Der Engel hatte gesagt, geht hin und sagt seinen Jüngern. Jesus wiederholt auch diesen Auftrag, aber er formuliert es ein bisschen anders. Was sagt Jesus? Geht hin, sagt. Vers 10. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Das ist das erste Mal, dass Jesus seine Jünger Brüder nennt. Hier geht es jetzt um die Jungs, ne? Die Schwestern sind dann, mit denen redet er ja gerade schon. Hast du Jesus schon mal verraten? Verleugnet? Verlassen? Durch das, was du getan hast? Durch das, was du nicht getan hast, durch das, was du geredet hast. Ich darf dir sagen, fürchte dich nicht. Du kannst ihm begegnen am Ort der Umkehr. Und er nennt dich Bruder, er nennt dich Schwester. Er heißt dich wieder willkommen. Er beschenkt dich mit seiner Liebe und mit seiner Güte. Er sagt, fürchte dich nicht. Und siehe, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Der Auferstandene hat alle Macht und er ist voller Liebe. Aber er ist auch zielstrebig. Er weiß, wo er hin will. Seine Macht und seine Liebe schweben nicht einfach rum, sondern sie haben ein klares Ziel. Also du willst Jesus bewundern, du willst ihm anbeten, du willst ihm folgen. Das ist ja so die Grunddefinition von zu Jesus gehören, mit ihm auf den Weg sein. Da muss ich wissen, wo der Weg hingeht. Da muss ich wissen, wo er hin will. Wo er mit mir hin will. Was macht er mit seiner Macht? Und das habt ihr gehört und das kennen die meisten auch. Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes des Heiligen Geistes. Lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Welches Ziel verfolgt der Auferstandene? Er wünscht sich Jüngerinnen und Jünger aus allen Völkern. Er will seine Kirche, also uns und viele andere, bevollmächtigen, dass wir Zeugnis geben von seiner Macht, von seiner Liebe. Er will die Anbetung empfangen, die ihm zusteht. Von Menschen aus allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und darum sagt er, ich bin bei euch alle Tage. Diese Mission, auf die er uns sendet, das ist seine Leidenschaft. Das ist der Weg, auf den ich euch sende. Das ist der Weg, auf dem ich bei euch bin. Du kannst nicht auf den Weg der Rebellion gehen und dann sagen, aber Jesus hat ja gesagt, er ist immer bei mir. So funktioniert das nicht. So zielstrebig ist unser Herr und so unbegrenzt ist er in seiner Macht. Und so hingegeben in seiner Liebe. Gibt es was Besseres? Ich glaube, wir können eigentlich nur eine Antwort geben. Das ist Umkehr von unserer geistlichen Blindheit, wo wir versuchen, unseren Hunger und Durst mit irgendwas anderem zu stillen, was doch nicht satt macht. Und dass wir neu anerkennen, wie groß seine Liebe ist, wie groß seine Macht ist. Dass wir ihn anbeten. Er ist der König der Liebe. Er ist der Herr Jesus Christus. Und er ist der, von dem wir bekennen, und Ostern ist noch nicht so lange her, der Herr ist auferstanden. Halleluja. Jesus, wir lieben dich. Jesus, wir ehren dich. Jesus, wir danken dir, dass du so groß bist. Dass du so wunderbar bist. Dass du so wunderschön bist. Dass du dem Vater und dem Heiligen Geist unsere Sehnsucht nach Schönheit stillst, aber auch, dass du uns sendest in diese Welt als Boten, so wie du die Frauen gesendet hast an Ostermorgen, von dem zu zeugen, was wir gesehen und gehört haben. Danke, Herr, dass wir in deiner Liebe, in deiner Kraft unterwegs sein dürfen.